das ist der ICF Basel Podcast.
Yes, unser erster offizieller Date in aller Öffentlichkeit. Hey, Beziehungen sind das Schönste von unserem ganzen Leben, oder? Wer findet das auch? Zwei, drei. Ich bin begeistert von Beziehungen. Und Beziehungen sind auch extrem herausfordernd. Es kann das werden, was uns am meisten Energie raubt. Und es geht uns alle etwas an, weil wir alle haben Beziehungen. Und wegen dem starten wir in die Serie Relationship. Wir machen das jedes Jahr. Und wir machen es dieses Jahr wieder. Und wir stellen uns jetzt zum Anfang die Frage, gibt uns die Bibel Dating-Tipps? Und keine Angst, die Predigt ist nicht nur für dich spannend, wenn du Single bist oder selber gerade am Daten bist, sondern auch wenn du zum Beispiel Eltern bist, wenn du Papa oder Mama bist. Dein Kind wird irgendwann daten. Oder es macht es schon und du weißt noch nichts davon. Vielleicht. Aber es ist ja spannend für dich, wenn du dein Datingverhalten im Rückspiegel kannst betrachten kannst. Du kannst überlegen, was würde ich heute vielleicht anders machen? Was würde ich heute anders machen, wenn ich nochmal an das ganze Thema drankomme? Und ich glaube, Gott wird heute der einen oder anderen Person im Livestream und hier in der Halle Sachen aufzeigen, die dich immer noch prägen von deinem Weg. Und ich glaube, es werden Sachen geheilt heute. Also Leute, es ready sein für Gottes Reden. Seid ihr mit mir?
Ja.
Seid ihr mit uns?
Ja.
So gut. Gebt uns Bibel Dating-Tipps. Gebt uns Bibel konkrete Tipps, wie sich Mann und Frau annähern sollen. Ja und nein. Ja, es gibt ein paar explizite Aussagen, die du wirklich in der Bibel kannst suchen und du findest Antworten dazu. Nein, weil wenn du Dating in deiner Online-Bibel eingibst, ich habe es probiert, null Ergebnis. Bei mir ist der Vorschlag gekommen, meintest du vielleicht Vater? Es ist nicht gekommen. Das heisst nicht, dass die Bibel keine Meinung dazu hat. Wenn du Umweltschutz eingibst, dann kommt auch nichts. Bedeutet aber nicht, dass die Bibel keine Meinung dazu hat. Ich glaube, Gott ist nicht egal, wenn du die Müll im Garten verbrennst oder dann reingehst. Die Bibel hat einige implizite Aussagen, was wir für eine Verantwortung der Natur gegenüber haben, aber auch wie wir miteinander umgehen sollen. Und das sind indirekte Aussagen, die wir aufs Dating anwenden können. Uns ist ein Anliegen, dass wir die Aussagen der Bibel kennen, weil die Gesellschaft, wo wir daraus kommen, wo wir drin leben, hat eine klare Meinung zu Dating. Jeder zweite Song erklärt uns, wie die Liebe zwischen Mann und Frau funktioniert. Jeder Film tut uns irgendwie darstellen, wie das Dating heutzutage ablaufen soll. Und wir werden konstant geprägt. Nur der grosse Schönheitsfehler ist, es funktioniert nicht wirklich. Ich habe dir ein paar Statistiken mitgebracht, um den Punkt aufzuzeigen. 2 von 5 Ehepaare halten ihr Eheversprechen nicht. Etwa ein Viertel von allen Menschen in der Schweiz haben schon mal einen Seitensprung oder eine Affäre gehabt. Jedes 5. Kind wächst ohne Vater und Mutter auf. Und wir reden von 10'000 Kindern, die in unserem kleinen Land pro Jahr abgetrieben werden. Unsere Gesellschaft macht Dating zum Dauerthema, ohne selber zu wissen, wie es eigentlich funktioniert. Der Paulus hat viele Gemeinden gegründet und hat ja genau die Situation gehabt, dass Menschen irgendwo hergekommen sind, sich in dieser Gemeinde angeschlossen haben und all die Menschen eine Prägung gehabt. Und er hat in seinen Briefen, die er diesen Gemeinden geschrieben hat, immer wieder Alternativen aufgezeigt, wo Jesus uns gezeigt hat, wie wir die Themen auch angehen können. Und wir schauen jetzt in einen Brief hinein, den Epheserbrief.
Genau, da schreibt Paulus in Epheser 4, darum fordere ich euch im Namen des Herrn eindringlich auf, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere, ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Ihr Gewissen ist abgestumpft, deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind zügellos und in ihrer Habgier unersättlich. Aber ihr habt gelernt, dass ein solches Leben mit Christus nichts zu tun hat. Was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört. Ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Ich finde, die Bibel macht ja ziemlich klar, dass wenn wir in der Kultur von so einer Welt leben, die nicht weiß, wie es ist, mit Gott zu leben, dass wir dann ihre Früchte ernten werden, die uns in die Zerstörung führen. Und die Statistiken von vorher zeigen uns so ein bisschen, wie diese Früchte aussehen, wenn es um Beziehung, Ehe, Dating oder Sex geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schmecken diese Früchte nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Es ist einfach zu sagen, dass man das nicht will. Aber woran liegt es denn? Weil, Spoiler-Alarm, auch christliche Ehen werden geschieden. Aber was sind denn solche Teachings, die Welt oder diese Kultur, die uns lehrt, die zu solchen Zahlen führen? Was lehrt uns denn die Bibel, wenn es um Dating geht oder Beziehung, Ehe, Sex, Familie? Und was sagt Gott dazu? Was sagt die Bibel dazu? Und bei diesem Prozess wollen wir mal ganz vorne anfangen von diesem ganzen Dating, und das beginnt ja meistens beim Single-Sein. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt wirklich wenig Filme oder Serien, die das Single-Sein mal so richtig abfeiern. Single-Sein ist wie so ein unvollendeter Zwischenzustand, der ist auch nicht erwünscht und du bist irgendwie unvollendet. Als würde dir was fehlen, was du brauchst, um glücklich und erfüllt zu sein. Und wenn du vielleicht schon länger Single bist, dann hoffentlich hörst du das nicht, aber am Familienfest gibt es dann diese Sprüche, ja komm, für jeden Topf gibt es noch einen Deckel. Und ich glaube, das ist eine große Lüge von unserer Gesellschaft. Du vervollständigst mich. Das suggeriert irgendwie, als wäre ich vor wie ein halbes Glas Milch rumgelaufen. Ja, du bist halt halb voll, bis du deine bessere Hälfte gefunden hast. Was sind denn das für Aussichten? Ich glaube, wir sind für Gemeinschaft geschaffen, mit Gott und mit anderen. Aber das bedeutet nicht, dass du vorher inkomplett oder irgendwie nur halb bist, bis du den richtigen Partner gefunden hast. Ein Mensch macht dich nicht komplett. Gott macht das. Oder viele Menschen glauben, es gibt den einen. Ich glaube, das verdanken wir vor allen Dingen Disney-Filmen. Da geht es immer darum, den einen zu finden. Und wenn du den einen gefunden hast, endlich, dann beginnt dieses erfüllte Leben. Dann trittst du ein in das Glück und bist glücklich bis an dein Lebensende. Disney-Filme enden irgendwie immer so. Mit der großen Hochzeit, und es ist wunderschön. Und irgendwie die einzige Ausnahme bei diesen Disney-Paaren scheint irgendwie die Eiskönigin Elsa zu sein. Aber vielleicht bei Frozen 3 erfinden sie dann den Eiskönig auch noch passend zu ihr. Aber es geht irgendwie so um, Hauptsache du findest den einen und dann ist es gut, dann geht es dir gut. Ich finde, da tauchen relativ schnell zwei Probleme auf. Erstens, wenn es für jeden nur den einen oder die eine geben würde, was ist, wenn du dich verpasst oder es versaust beim ersten Date? Ja, hast du dann Pech gehabt? Oder? Also das wäre mega schräg. Stell dir vor, Gott hätte für jeden nur den einen oder die eine ausgesucht. Beim kleinsten Fehltritt gerät die ganze Welt aus den Fugen. Ich glaube nicht, es gibt den einen oder die eine. Ich glaube, der eine oder die eine ist der Mensch, für den du dich entscheidest. Dani ist mein einer. Er ist der eine für mich, aber weil ich mich für ihn entschieden habe und für niemanden sonst. Ein zweites Problem, was ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, der eine ist da draußen, wir müssen ihn eigentlich nur finden, ist, dass es eine ganz schön einseitige Geschichte ist. Ist dir aufgefallen, dass Disney-Filme immer mit der Hochzeit enden? Es geht darum, den einen zu finden, und dann enden sie mit der Hochzeit und dann ist alles gut, dann wird es so schön und dann Sonnenuntergang und Regenbogen und alles. Aber ob das dann eine gute Ehe wird, ist eine andere Frage. Ich habe mal ein Bild von Schneewittchen mitgebracht, vielleicht zur Hochzeit und dann später, real life. Ja, ob du konfliktfähig bist, ob du weißt, wie du den anderen ehrst, ob du lernbereit bist, ob du gute Werte hast, ob du sanftmütig und liebevoll bist, Vergebung und Gnade übst. Ja, das kommt automatisch, oder? Weil du hast ja den einen gefunden. Scheinbar schon, weil vorher redet da irgendwie niemand drüber. Aber das ist einfach keine Garantie. Oder wenn du vielleicht die Bibel als Hilfe nimmst, den einen zu finden, dann findest du tatsächlich so vielleicht zwei oder drei explizite Tipps. So eine nörgelnde Frau, davon wird dir mehrmals abgeraten in den Sprüchen, oder ganz so ein Taugenichtstypen, wo es heißt, der bringt Schande über dich. Aber das war's dann auch. Ah, danke Bibel für diese Tipps, wie ich den einen finde. Wenn du die Bibel aber als Hilfe nimmst, herauszufinden, ob du der eine bist, der begehrenswert für andere bist, ob du derjenige bist, der nach Gottes Willen lebt, dann sieht es völlig anders aus. Ist die ganze Bibel voll davon.
Es scheint in dem Moment mehr darum zu gehen, um dich, als um alle anderen. Ja. An diesem Punkt ist wichtig, dass wir uns nicht missverstehen, denn es geht nicht darum, den anderen zu gefallen. Es ist auch nicht deine Mission, den einen zu werden. Aber ich will dich an dieser Stelle ermutigen, wenn du Single bist, nutz die Zeit, zu dieser Person werden, die diese Person sucht, die du suchst. Weil ich glaube, du ziehst letzten Endes immer die Personen an, die an deinen Früchten interessiert sind. Trainier zum Beispiel deinen Körper voll durch, bis du voll trainiert bist und top aussiehst. Und du wirst Menschen anziehen, die auf schöne Körper stehen. Leg eine mega Karriere an und du wirst Businessleute anziehen. Spiel Gitarre wie ein kleiner Gott und du ziehst Musikliebhaber an. Gib alles dafür, Jesus ähnlicher zu werden und du ziehst Menschen an, die auf Jesus stehen.
Und als Daniel und ich uns kennengelernt haben, waren wir so an zwei relativ unterschiedlichen Punkten. Ich kam gerade aus einer Beziehung raus, meine Beziehung ging gerade so in die Brüche und er war schon sehr lang Single. Das bedeutet, er war eher auf der Suche nach einer Beziehung. Und der Vorteil, wenn du auf der Suche nach einer Beziehung bist oder wenn du eher auf der Suche bist, ist, dass du Zeit hast, dir genau zu überlegen, was du willst und wohin du willst und wie du Dating angehst. Wir haben mal so einen Prozess mitgebracht. Wir sagen, dein Ziel definiert auch deinen Prozess. Vielleicht können wir den mal eben einblenden. Also dein Ziel definiert genau, wie du diese Geschichte angehen kannst. Und Dani hatte zum Beispiel ganz klar eigentlich in seiner Zukunft eine Ehe vor Augen. Das heißt, er wollte möglichst wenig Zeit mit Frauen verschwenden, die er eigentlich nicht heiraten möchte. Und ich habe mir darüber relativ wenig Gedanken gemacht in meiner Datingzeit. Und in meiner Beziehung vor ihm habe ich erst nach anderthalb Jahren eigentlich gemerkt, dass das gar nicht ein Mann ist, den ich heiraten möchte. Und klar, das findest du ja auch nicht beim Daten oder in der Beziehung so schnell heraus. Aber in meinem Fall war das so, dass ich diese Frage eigentlich schon vor der Beziehung hätte beantworten können, wenn ich ehrlich gewesen wäre. Ich habe mir die Frage einfach nicht gestellt. Aber es macht einen großen Unterschied, ob du dir Gedanken machst, wo du hin willst oder wo auch eben nicht. Und bei uns beiden folgte dann so das Kennenlernen. Und wir hatten das große Glück, dass wir uns in so einer Gruppe kennengelernt haben. Und das ist übrigens mega, mega wertvoll. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, einfach mal die Person ein bisschen spüren und schauen, ist das ein interessanter Mensch, dann mach das, wenn möglich, immer in einer Gruppe. Dann ist der Fokus weg von mir und ihm, sondern mehr auf den anderen auch. Und man kann sich so ein bisschen so aneinander herantasten, ohne dass es gleich mega awkward wird. Also Männer, wenn ihr eine Frau auf ein Date bitten wollt, wenn ihr die Möglichkeit habt, verbringt erst Zeit in der Gruppe mit ihr. So habe ich als Frau die Möglichkeit zu spüren, fühle ich mich überhaupt sicher und wohl in der Gegenwart von diesem Typen, bevor ich alleine stuck bin mit ihm auf einem Date und es vielleicht mega schräg wird und ich mich super unwohl fühle. So wird es kein schönes Date. Und dann ist die nächste Frage, ja, wonach suchst du? Also was ist dir wichtig, bevor du entscheidest, ob du mit einer Person auf ein Date gehst oder ob eine Beziehung überhaupt in Frage kommt? Und da gibt es jetzt super viele Kriterien. Ich denke, ganz, ganz vorne stehen sicher Aussehen und Charakter. Und manche sagen jetzt vielleicht, ja, Charakter ist eigentlich wichtiger als Aussehen. Charakter sind die inneren Werte, das ist wichtig. Aber das Aussehen ist auch nicht unwichtig. Ich habe euch ein Bild mitgebracht dazu. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ist Aussehen auch wichtig. Oder? Lies dir mal das Hohelied durch. Guck mal, wie die schwärmen voneinander. Die benutzen so viele Wörter, um dem anderen zu sagen, wie schön sie ihn finden. Es ist wichtig, dass dir der andere gefällt. Aber Aussehen ist halt leider auch das, was sich am schnellsten verändert. Wir alle verwelken einmal. Und der Charakter ist das, das bleibt. Der Charakter ist wie das innere Parfüm. Und das muss dir schmecken, wenn du entscheiden möchtest, hey, will ich mit dieser Person mal auf ein Date oder eine Beziehung eingehen? Dann, was für uns ein mega wichtiges Kriterium ist, ein Killer-Kriterium. Wenn Jesus das Fundament in deinem Leben ist, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, ist Jesus auch das Fundament in dem Leben von dieser anderen Person? Weil Christsein ist kein Hobby. Glaube bedeutet, dass Jesus der Chef in allen Bereichen von deinem Leben ist oder sein darf. Dass er der Chef ist von Beziehungen, von Finanzen, von deinen Werten, von deinen Entscheidungen. Stell dir vor, später am Traualtar sagt nur einer Ja mit Gottes Hilfe. Dann haben zwar die zwei untereinander einen Bund, aber nicht mit Gott. Wie gehst du in der Ehe mit Konflikten um oder mit Werten? Aber wie gesagt, nur weil christlich draufsteht, heißt es nicht, dass christlich auch drin ist. Weil auch die Scheidungsrate bei christlichen Ehen ist jetzt nicht wahnsinnig gut, wenn wir ganz ehrlich sind. Auch da macht es einen Unterschied, ja, glaubst du an Jesus oder folgst du Jesus nach? Wie hat mal jemand gesagt, ja, der Teufel glaubt auch an Jesus. Das macht doch keinen Unterschied, folgst du Jesus nach? In der Ehe wisst ihr, wie ihr über das Wort Gott redet und das Wort Gottes einnimmt und in seinem Königreich lebt. Übt ihr Gnade und Vergebung aneinander, lasst ihr euch von Jesus verändern. Wir sind da bestenfalls auf einem Weg dorthin. Aber es gibt ja einfach keine Garantie. Aber eben mit der Entscheidung, jemanden zu daten, lässt du ja auch ganz bewusst Gefühle und Chemie zu. Gefühle und Chemie ist übrigens etwas, was uneingeladen und automatisch passiert. Du kannst Gefühle pushen, du kannst Gefühle unterbinden, aber kommen tun sie von ganz alleine. Und es ist wichtig, dass du dir die Frage stellst, willst du denn dass du für diese Person Gefühle entwickelst, weil dann willst du nämlich auch mehr. Weil wenn du solche Killerkriterien für dich formulierst und an denen festhältst, dann kosten die vielleicht auch einen Preis. Dann bringen die dich vielleicht auch dazu, ein Opfer zu bringen und nicht auf ein Date zu gehen oder keine Beziehung einzugehen, obwohl das vielleicht noch toll klingen würde.
Jetzt gehen wir mal davon aus, du lernst eine Person kennen und die Kriterien, die dir wichtig sind, die passen. Dann willst du die Person tiefer kennenlernen. Das heisst, du brauchst Raum für Intimität. Und das funktioniert in der Gruppe nicht wirklich. Für das musst du zu zweit sein. Und ich meine an dieser Stelle jetzt mit Intimität nicht die körperliche Intimität, sondern seelische, platonische Intimität. Jetzt einfach kurz zum Mut machen. Wenn es um diesen Schritt geht, jemanden zu einem Date zu bitten. Wenn du merkst, dass in dieser Gruppe sich etwas entwickelt hat, frag einfach. Es ist der Moment, wo es ist noch am wenigsten kaputt, wenn es hier kaputt geht. Oder? Einfach über den Schatten springen und fragen, hey, willst du mit mir einen Kaffee trinken? Schlimmstenfalls hat sie Kaffee nicht gern. Ich finde die Lösung. Beim Daten hast du ein Setting, wo du Tiefe kannst reinbringen. Du kannst ganz eine Tiefe gewinnen. Am Anfang habe ich gedacht, eine interessante Frau, hübsch. Ist mir aufgefallen wegen dem. Und habe dann ein paar Gespräche geführt. Aber so richtig gewusst, wer ist Maike, habe ich ja nicht. Und beim Date kannst du dann herausfinden, hey, wer ist die Person wirklich? Was für Wert vertritt sie? Welche Skills hat sie auch, die für mich für eine Beziehung wichtig sind? Kritikfähigkeit, Kommunikation, Humor ist für mich etwas mega wichtig. Es tut jeder eine andere Liste. Für was schlägt ihr das Herz? Und lebt sie das auch aus? Wie geht sie mit ihrem Geld aus? Für was gibt sie Geld aus? Für was investiert sie Zeit? Daran sehe ich doch, was ihr wichtig ist. Wie sieht es mit ihren Träumen aus? Hat sie Träume? Tut sie etwas dafür, dass ihre Träume Realität werden? Und was bringt sie für eine Geschichte mit? Und kann ich mit dieser Geschichte teilen? Und wenn du Antworten auf solche Fragen findest, entsteht Intimität, entsteht Vertrautheit. Und du verstehst, wer dein Gegenüber wirklich ist. Und wenn du an dieser Stelle konsequent bist, dann passiert hier die grosse Selektion. Das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich ein paar Jahre Single gewesen bin, wo ich es eigentlich lieber nicht gewesen wäre. Weil ich einfach die Frau noch nicht gefunden habe und ich gemerkt habe, mit der will ich mein Leben lang zusammen sein. Und es ist ein bisschen an meinem Unvermögen gelegen, so ehrlich müssen wir sein. Du kannst in diesem Setting vom Date, kannst das Herz der anderen Person wirklich kennenlernen. Jesus sagt mal in Matthäus 12, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Von was redet die andere Person? Was kommt aus ihrem Maul raus? Was macht sie? Was kommt aus ihr hervor? Nimm dir Zeit, um das herauszufinden. Weil wenn du ernsthaft anschaust, dann siehst du das Herz von der anderen Person. Und Mike hat schon über die Gefühle geschwätzt, die entstehen in dieser Datingphase. Es kann Chemie aufkommen in dir, es kann von knistern. Aber Achtung, uns hat immer wieder beigebracht, Liebe ist ein Gefühl. Aber das ist einfach nicht wahr. Liebe ist kein Gefühl. Ich habe die Alternative mitgebracht, was uns die Bibel sagt, was Liebe ist. Wir lesen es jetzt nicht zusammen durch. 1. Korinther 13. Lies es daheim mal in Ruhe durch. 1. Korinther 13 beschreibt uns, wie Liebe ist. Und sie macht klar, Liebe ist letzten Endes ein Lebensstil. Und jemanden zu lieben ist viel mehr eine Entscheidung, jemandem in diesem Lebensstil zu begegnen. Die Chemie, die du beim Dating spürst, die ist wunderschön. Aber lass dich nicht täuschen von dieser Chemie. Die verflüchtigt sich irgendwann, so nach anderthalb Jahren oder so. Merkst du, es verflüchtigt sich, es kommt ein bisschen mehr, mal wieder ein bisschen weniger, aber es ist nicht mehr gleich wie am Anfang. Bitte lass dich von dieser Chemie nicht täuschen. Das ist nicht das Fundament für eine Beziehung. Das Ziel des Daten ist nicht, verliebt zu werden. Das Ziel des Daten ist, sich wirklich kennenzulernen. Wenn du das, was dir wirklich wichtig ist, und das musst du selber für dich wissen, was ist dir wirklich wichtig für die zukünftigen Partner, wenn du das noch nicht weißt, dann geh noch nicht in eine Beziehung, sondern lass mehr Zeit fürs Daten. Chemie führt sehr oft dazu, dass wir aufs Gaspedal treten, dass wir emotionale, impulsive Entscheidungen treffen. Obwohl es dann oft weiser wäre, den Fuß ein bisschen auf dem Pedal zu nehmen und sich bewusst ein bisschen mehr Zeit nehmen für diese Phase.
Genau, und beim Daniel und mir haben wir eigentlich gemerkt, bei uns war relativ schnell Chemie da. Aber wie gesagt, ich kam gerade erst aus einer Beziehung heraus und ich war echt ein bisschen unsicher, wie kann ich jetzt da weise Entscheidungen treffen. Und die Bibel hat da einen mega guten Tipp. Jesus sagt, in Sprüche heißt es, nicht Jesus sagt, im Zweifelsfall sagt immer Jesus. Da heißt in Sprüche 12, ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch Ratschläge an. Das habe ich gemacht. Ich habe mir Rat geholt und diesen Rat auch befolgt. Und in unserem Fall hat das bedeutet, dass wir uns 4 Monate lang erstmal nur Zeit fürs Daten genommen haben. Komplett ohne körperlichen Kontakt. Kein Händchen halten, kein Küssen, forscht. Kein nichts. Wir haben uns umarmt. Die Umarmungen wurden dann am Ende der Datingphase immer länger. Aber sonst nichts. Und das war ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend und auch mühsam. Aber ich bin mega froh, dass wir das im Nachhinein gemacht haben, weil es hat uns so viel Raum und Lockerheit gegeben, einander erstmal abzuchecken und diese Häkchen zu setzen. Obwohl das auch eine anstrengende Zeit war. Danke Mama übrigens für diesen weisen Rat. Und als wir dann endlich nach ein paar Monaten Dating zusammenkamen, haben wir schon gemerkt, diese entstandene Chemie, die löst auch Sehnsucht aus. Und in der Beziehung löst das wiederum Spannungen aus. Wir haben das Gleiche gemacht. Wir haben uns Ratgeber gesucht und darüber gesprochen. Und das war mega wertvoll, weil wir haben gemerkt, hey, eine Beziehung ist was Wundervolles. Eine Beziehung ist sowas Schönes, aber es ist keine Ehe. Du hast kein Versprechen, du hast dem anderen kein Versprechen gegeben. Du hast kein Commitment eingegeben oder abgegeben. Du hast keinen Bund miteinander geschlossen oder mit Gott. Du bist nicht eins vor Menschen oder vor Gott. Das bist du alles nicht. Im besten Fall bist du 2 Personen, die vielleicht, aber vielleicht auch nicht auf eine Ehe hinzusteuern. Das heißt, es kann sein, dass wenn du noch nicht verheiratet bist, dass die Person, die du gerade datest oder mit der du in der Beziehung bist, der zukünftige Partner von jemand anderem ist. Das könnte sein. Und jetzt ist es Jesus, der uns da einen mega guten Rat gibt. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das steht in Matthäus 7. Und das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Jetzt bezieh diesen Satz mal auf körperliche Nähe. Geh so mit anderen um, wie du willst, dass man mit dir umgeht. Stell dir vor, jemand datet gerade deine zukünftige Ehefrau. Wie weit möchtest du, dass sie körperlich gehen? Die Antwort ist wahrscheinlich nirgendwo hin, bitte. Aber ich finde es mega guten Leitsatz, sich das mal zu überlegen. Weil, ich meine, dein Gegenüber ist ein geliebtes Kind Gottes. Egal, wie es zwischen euch ausgeht, versuch diese Person zu ehren. Sie ist ein Kind Gottes, genauso wie du. Der Dani und ich in unserer Datingphase, hätten wir gern stundenlang knutschen auf dem Sofa verbracht? Ja, logisch, hätten wir das voll gerne. Gas. Also ja, das ist doch klar, aber wir haben das bewusst nicht gemacht. Wir haben uns entschieden, hey, dieses Kennenlernen wollen wir ernst nehmen. Weil je mehr körperliche Nähe du lebst, desto mehr Sehnsucht danach entsteht auch. Und dann ist es wie gut, wenn man so ein Abstand zwischen sich wahrt, den vielleicht sogar künstlich wahrt, auch wenn das mühsam ist, auch wenn das seinen Preis hat, auch wenn nicht das kostet. Weil bis du ja mit Gottes Hilfe sagst vor dem Traualtar, kann es sein, dass du dich wieder trennst. Beziehungen gehen halt in die Brüche und das ist okay, das ist ja nicht das Ende der Welt. Aber die Frage ist, was ist vorher alles schon passiert, bevor diese Beziehung in die Brüche geht? Was ist alles deine Verantwortung?
Wenn wir rausschauen, was die Gesellschaft uns beibringt, dann kommen wir schnell zu der dritten Date-Regel. Sex beim dritten Date. Du musst wissen, wie es funktioniert in der Kiste. Weil mega blöd, wenn du heiratest und du weißt nicht, wie es im Bett läuft. Übelst mühsam. Und die meisten Menschen glauben das. Ich habe Statistiken angeschaut und Statistiken. Beim 5. Date will der Durchschnittsmann Sex, beim 9. Date die Frau. Mach das, was deine Gefühle dir sagen. Ich höre den Satz immer wieder. Und ich denke mir, das ist doch die beste Grundlage, um irgendwann einmal eine Affäre zu haben. Weil der Paulus schreibt im Epheserbrief, hey, Achtung, eure Gefühle, eure Leidenschaften führen euch immer wieder in die Irre. Seid euch dessen bewusst. Und es ist einmal mehr der Moment, um sich nochmal die Früchte in Erinnerung zu rufen. 40% Scheidungsrate, 25% haben mal eine Affäre gehabt, etliche verletzte Herzen, allein in meinem Umfeld. Ungewollte Schwangerschaften. 10'000 Abtreibungen pro Jahr in unserem Land. Leute. Es ist ja nur Sex. Ist es eben nicht. Und ich lade dich an dieser Stelle ein, und das ist mir jetzt mega wichtig. Die meisten von uns haben wahrscheinlich eine gemachte Meinung zum Thema Sex. Das ist etwas, wo in unserem Rahmen sehr viel darüber geschwätzt wird. Ich lade dich einmal für 5 Minuten deine Meinung irgendwo in einer Schublade zu verräumen. Lass uns einfach 5 Minuten einfach mal schauen, was die Bibel sagt über die Tragweite von sexuellen Beziehungen. Und nachher machen wir wieder so weiter, wie wir es für uns als richtig empfinden. Aber lass uns 5 Minuten einfach Zeit nehmen, möglichst ohne unsere Meinung. Im Korinther schreibt der Paulus, die haben eine spannende Diskussion und er nimmt Stellung auf das Schreiben von ein paar Menschen in Korinth. Es ist alles erlaubt, sagt ihr, mag stimmen, aber nicht alles ist gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendwas beherrschen lassen. Also der Paulus sagt, logisch, ihr seid frei, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr euch von euch ein Bedürfnis steuern, seid ihr nicht wirklich frei und ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Beides hat Gott zur Vergänglichkeit bestimmt. Also im Sinn von, hey, wir haben einen Körper, der hat Bedürfnis und wir füttern die Bedürfnis. Wo ist das Problem? Am Schluss verrottet eh alles einmal in der Erde. Das ist schon richtig. Aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Mit unmoralisch, das Wort, das da verwendet wird, meint sexuelle Beziehungen außerhalb von der Ehe, außerhalb von dem Rahmen, wo Gott dafür gedacht hat. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Denn Gott hat uns durch seine Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferweckt, so wie er Christus den Herrn auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Wollt ihr wirklich den Leib von Christus mit einer Hure vereinigen? Also wahrscheinlich haben die geschrieben, hey, wenn wir Sex brauchen, dann können wir zu einer Prostituierte gehen. Und Paulus sagt, niemals. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Und mit ein Leib meint er da Körper, Seele und Geist. Mit ein Leib meint das Neue Testament immer der ganze Mensch. Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift, da bezieht sich der Paulus aufs Wort Gottes. Das ist nicht seine Meinung, die er da schreibt. Es ist ein Mann und Frau. Die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr dagegen in enge Beziehung, in enge Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Sünde ist eben nicht gleich Sünde. Der Paulus macht klar, es gibt keine Sünde, die dir so viel Schaden zufügt, wie sexuelle Beziehungen außerhalb von dem Rahmen, wo Gott dafür gedacht hat. Es ist ja nur Sex. Die Haltung scheinen einige Menschen in Korinth auch gehabt zu haben. Wegen dem ist der Schriftverkehr entstanden. Und an dem Punkt wird der Paulus so deutlich. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann nehme ich genau die gleiche Haltung wahr. Statistik sagt, 20% der Schweizerinnen und Schweizer haben schon mehr als 20 Geschlechtspartner gehabt. Schon mit mehr als 20 Menschen Sex gehabt. Das durchschnittliche Alter beim ersten Sex ist 17. Wenn du mit jemandem Sex hast, dann wirst du eins mit dieser Person. Das sagt die Bibel. Du wirst eins mit dieser Person. Wir verbinden uns. Wie mit einem Kleber, wie mit einem Superkleber. Nicht ein Kleber, der nach 3 bis 4 Wochen wieder loslässt und alles ist wieder so, wie es vorher war. Sondern ein Kleber, der das Leben lang hält. Warum wird die Bibel hier so klar? Warum wird es hier so deutlich? Will uns Gott einschränken? Will er uns irgendwie eine Freude nehmen? Es geht überhaupt nicht um das. Es ist eben nicht nur Sex. Es ist die intimste und schönste Verbindung, die wir mit einem Menschen eingehen können. Wir werden eins in Körper, Seele und Geist. Etwas Intimes gibt es nicht. Aber wenn du die Verbindung in einem falschen Rahmen, mit einer falschen Person eingehst, dann schadet es dir wie keine andere Sünde. Das sagt der Paulus da. Seelische und geistliche Bindungen sind enorm entscheidend. Ich glaube, wenn du eingehst mit der richtigen Person im richtigen Setting, dann entsteht etwas, was viel stärker ist als du allein. Aber wenn du mit der falschen Person eingehst, dann kann eben alles, auch alles Destruktive in der anderen Person plötzlich zu dir rüberkommen, in deine Seele, in deinen Geist.
Genau, und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, jetzt sind wir zwei in einer Beziehung gewesen, so er und ich. Und jetzt geht die Beziehung vielleicht auseinander. Ihr hattet in dieser Beziehung aber auch Sex. Aber zum Glück wart ihr ja nicht verheiratet. Und jetzt geht ihr einfach wieder auseinander. Einfach wieder trennen, das ist kein Problem. Das Problem ist, wenn du mit so einem Kleber verbunden bist, von dem die Bibel sagt, hey, ihr vereint euch mit Körper, Seele und Geist, ist das, wie nachher dein Körper, Seele und Geist auch aussehen. Und deine Sexualität, dein Herz. Ich habe das lange nicht gewusst. Ich habe in meinen Teenagerjahren sowas wie Wurmloch-Bibellesen gemacht. Ich habe geguckt, wenn da so eine Aussage, die ich von anderen Christen höre, kein Sex vor der Ehe, da nicht in der Bibel so genauso geschrieben finde, dann kann ich das sicher auch anders interpretieren. Ich weiß ja, dass Gott mich liebt, Gott möchte das Beste für mich, und weil ich die Person bin, die weiß, was das Beste für mich ist, mache ich das auch. Ein Tipp, so liest man nicht die Bibel. Das ist nicht der Weg. Das habe ich aber gemacht. Was dazu geführt hat, dass ich Sexualität in meinen Beziehungen vor Dani auch anders gelebt habe. Und erst viel später gemerkt habe, was es eigentlich bei mir ausgelöst hat. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, um uns zu heilen und um uns wiederherzustellen. Aber das Reich Gottes hat auch Gebote. Und wenn wir diese Gebote brechen, dann können sie uns brechen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin aber noch jung und so heiraten will ich aber auch nicht so schnell. Und Beziehungen laufen nun mal so. Ja, das kann schon stimmen. Aber so wie du jetzt lebst, deine Gegenwart ist in der Zukunft deine Vergangenheit, die dich einholt. Deine Vergangenheit, die du mitschleppst, die auch Konsequenzen hat in deiner Zukunft. Bevor Daniel und ich geheiratet haben, war ich dann da sehr intensiv mit Gott dran. Ich habe mich geschämt für Entscheidungen, die ich mal getroffen habe. Und ich habe Buße getan, ich habe Vergebung empfangen und Gott hat wiederhergestellt, was ich kaputt gemacht habe. Und es war mega gut. Aber erst als der Daniel und ich ungefähr ein Jahr zusammen verheiratet waren, da hatte ich damals eine Freundin, die war für mich in der Zeit eine sehr, sehr gute, sehr weise Ratgeberin. Sie hat mir ehrliche und gute und offene Fragen gestellt. Und durch ihre Fragen im Gespräch mit ihr habe ich dann nach einer Weile gemerkt, hey, wie ich körperlich und seelisch und geistlich immer noch so zerrissen bin. Ich habe mich nie von diesen seelischen Verbindungen getrennt, nie so wirklich, die ich mit meinen Partnern vor dem Dani eingegangen war. Ich habe mich nie vor dem gelöst und habe mich immer noch so zerrissen gefühlt. Und als ich darüber ehrlich wurde, habe ich das auch gemerkt. Da habe ich gemerkt, hey, stimmt, manchmal habe ich echt schräge Träume. Manchmal kommen mir Bilder, also Erinnerungen, in die Gedanken, in den unpassendsten Momenten. Und das ist nicht sexuelle Freiheit, wie Gott sie sich für mich vorgestellt hat. Schau, wir als Christen glauben an eine unsichtbare Welt, an eine geistliche Welt, so wie Gottes Königreich unsichtbar ist, aber real. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wenn es unangenehm wird, dass wir so tun, als würde es diese Welt nicht geben. Ja, wenn ich diese seelischen Verbindungen nicht spüre oder nicht sehe, dann sind sie auch nicht da. Aber das stimmt einfach nicht. Ich habe mich dann in dieser Zeit sehr viel mit dieser Freundin getroffen und gemeinsam haben wir gebetet. Und gemeinsam mit ihrer Hilfe im Gebet habe ich mich einfach von diesen seelischen Verbindungen gelöst. Mit Gottes Hilfe. Ja, und erst dann habe ich gemerkt, wie Wiederherstellung wirklich aussieht. Welche Freiheit Gott sich für mich wünscht, auch sexuelle Freiheit. Und das ist so ein Riesengeschenk, was ich vorher nie so erleben durfte. Und das ist die gute Nachricht. Ich glaube, wir alle brauchen immer irgendwo Heilung. Wir alle machen Fehler. Gott hat kein Problem damit, dass wir Fehler machen. Gott hat Wiederherstellung für uns parat, egal wo wir uns befinden, egal was unsere Geschichte ist, egal was unsere Zukunft ist. Aber diese Wiederherstellung, die Gott uns anbieten möchte, die beginnt damit, dass wir erstmal unsere Meinung zu bestimmten Dingen ändern. Dass wir anfangen, Gott ernst zu nehmen. Dass wir uns ehrliche Fragen stellen und auch ehrliche Antworten geben. Paulus schreibt nachher den Ephesern, wie sie das machen können, wie sie eben nicht so leben wie Menschen, die Gott nicht kennen. Er sagt zu ihnen, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt.
Gott hat kein Problem, wenn wir Fehler machen. Er ist der Vater, der mit offenen Armen durchsteht. Und er macht nicht Abgrenzungen, um uns Freude zu nehmen, um uns zu beschneiden. Sondern weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und wir brauchen oft ein bisschen länger, bis wir realisieren, hey, das stimmt. Er kennt uns wirklich und er weiß, was das Beste für uns ist. Und vielleicht sind bis zu dem Punkt, wo wir das checken, schon Fehler passiert. Er bleibt der Vater, der mit offenen Armen dort steht und sagt, komm zu mir. Ich verurteile dich nicht, aber ich will dich heilen. Ich will dich umarmen und ich will ganz machen, was kaputt gegangen ist. Und wir sind hier gerade zusammen und jeder hat seine eigene Geschichte. Und der Bibelvers sagt, Leute, euch das Denken verändern. Du musst jetzt nicht anstrengen, du musst jetzt nicht dir selber moralisieren. Du darfst darauf vertrauen, dass der Geist Gottes dir zeigt, was dran ist. Wenn du mit ehrlichem Herz und mit Bereitschaft, dass er auf dein Herz einwirken darf, vor ihn kommst, dann wird er dir zeigen, was dein Schritt ist. Und wir werden nachher einen Moment still sein und du kannst einfach Gott fragen, hey, was ist für mich dran? Zeig mir, was es bei mir braucht, damit ich mein Denken mehr und mehr in die Richtung verändern kann, wo du willst.